Community. Das sind unsere Geschichten.
Ja, wir sprechen heute mit Roland Bomberger. Er ist Professor am Lehrstuhl für Abfallverwertungstechnik und Abfallwirtschaft bei uns an der Montanuniversität. Und Herr Professor, wie Sie vielleicht wissen, hat sich jetzt die Montanuniversität den ID-Bus für die Schulwerbung sozusagen gekauft. Das ist ja der neue VW-Bus, der voll elektrische. Welches Auto fahren Sie eigentlich?
Ja, hallo und Glück auf. Also ich bin ein begeisterter Elektroautofahrer und das seit 2012.
Also schon bei den Anfängen dabei
gewesen. Ja, wie ich auf die Montanuni gekommen bin, ich bin 2011 berufen worden, 2012 war ich dann wirklich da. Und nachdem ich da ja sozusagen fürs Umweltstudium zuständig bin, habe ich mir gedacht, da muss ich auch das richtige Auto fahren. Und dann habe ich mir einen Opel Ampera gekauft. Das war zwar quasi ein Hybrid, aber der ist immer elektrisch gefahren und mit dem war ich sehr zufrieden.
Und man redet ja immer sehr viel über die Reichweiten. Ich meine, haben wir auch diskutiert in der Abteilung. Beim ID.Bus sind das ca. 350 bis 400 Kilometer. Hat sich Ihr Fahrverhalten irgendwie verändert, seit Sie mit einem E-Auto fahren?
Also jetzt fahre ich ja schon mein zweites E-Auto. Es ist also ein reines E-Auto, es ist ein Audi e-tron. Der hat leider nicht die große Batterie, sondern noch die kleine. Das heißt, die hat eine Reichweite von ungefähr 250 Kilometer. Aber was ich draufgekommen bin, ist, es ist gar nicht so die Reichweite das Entscheidende, sondern dass man weiß, wo die wirklich starken Ladestationen sind. Und für die normalen Fahrten, und normal ist für mich alles nach Linz, Wien, Salzburg, Graz, ja, im Rahmen dessen geht sich das eigentlich wunderbar aus. Wenn man weiterfährt, ich war letztes Jahr zum Beispiel mal in Norddeutschland oben und einmal im Harz, also wenn es dann über 700, 800, 1000 Kilometer geht, dann wird es dann schon ein bisschen mühsam. Aber ich habe sehr gute Erfahrungen. Zur Frage, wie sich mein Fahrverhalten verändert hat. Ich glaube, wenn man Elektroauto fährt, fährt man anders. Man gleitet mehr, man schaut immer ein bisschen auf den Verbrauch und es ist ein anderes Fahren, weil man muss besser vorausplanen. Denn ich muss ja die Zeit einplanen fürs Aufladen. Ich glaube, dass es am Ende auch sicherer ist, weil man macht nämlich dann Pausen. Die muss man nämlich machen zum Aufladen.
Eben, und irgendwie hat man dann eben einen Kaffee oder was trinkt man dann wahrscheinlich nicht und in der Zwischenzeit ladet das Auto.
Genau. Zum neuen Bus muss ich sagen, ich bin ganz beeindruckt. Ich bin nämlich schon drinnen gesessen. Gefahren bin ich noch nicht, aber das werde ich auch irgendwann einmal machen. Ich finde das eine ganz tolle Idee und eine ganz tolle Sache, sozusagen hier ein Thema zu wählen, das ja quasi eine Querschnittsmaterie auf der Montanuni ist. Elektromobilität, Energie, Rohstoffe, Recycling, all das kann man eigentlich mit diesem Bus kommunizieren. Ja? Und heutzutage ist es, glaube ich, ganz angemessen, wenn man die Flotte, die also eine Institution, auch die Montanuni fährt, wenn man die sukzessive auf Elektro umstellt.
Ja, das war auch die Idee ein bisschen dahinter natürlich, dass man auch nach außen geht mit einem Eyecatcher sozusagen, aber natürlich auch der Hintergedanke mit den Kompetenzen bei uns an der Universität. Sie haben das Wort Batterien jetzt schon angesprochen und wir wissen ja, dass in den E-Autos diese berühmten Lithium-Ionen-Batterien drinnen sind. Und jetzt die Frage, woraus bestehen diese Batterien eigentlich?
Ja, wir sprechen da eigentlich von Batterien, aber eigentlich ist es erstens keine Batterie, ja, sondern es ist ein Akku, weil er wieder aufladbar ist. Ja. Und das Zweite, das kann man sich jetzt nicht so vorstellen wie die normale Batterie, die man vielleicht in elektrischen Geräten verwendet, sondern die Batterie eines Elektroautos ist ein Energiespeichersystem. Das besteht in Wahrheit aus vielen Zellen, also bei meinem alten Auto waren es glaube ich 220 einzelne Zellen, das ist quasi die Batterie, die zu Modulen zusammengeschaltet sind und diese Module sind dann in einem Gehäuse verbaut. Heutzutage ist das Gehäuse zum Beispiel auch mit einer Kühlanlage verbunden und mit unglaublich viel Elektronik und Sicherheitseinrichtungen. Das heißt, das ist jetzt nicht so eine normale Batterie, sondern das ist ein hochkomplexes, großes Energiespeichersystem. Und wenn man sich die Zelle anschaut, dann besteht diese Zelle in Wahrheit aus Folien. Das sind ganz dünne Folien, Folienpakete. Das heißt, Sie haben hier die Elektroden, die entweder eine Kupferfolie sind oder eine Aluminiumfolie. Dazwischen, diese Folien sind beschichtet. Das ist alles im 10 bis 20 μ-Bereich, also ganz, ganz dünn. Die sind dann mit Aktivmaterialien beschichtet und mit Lösungsmittel, mit einem organischen Lösungsmittel getränkt. Und in diesem Lösungsmittel drinnen sind dann auch noch für den Ladungstransport eben die Lithium-Salze, Lithium-Fluor-Phosphor-Verbindungen, die sozusagen den Ionentransport machen. Und das ist, jetzt wenn wir dann irgendwann einmal aufs Recycling kommen, ist das unglaublich kompliziert und schwierig, so etwas zu recyceln.
Das wäre jetzt gleich meine nächste Frage gewesen, weil natürlich so viele verschiedene Komponenten. Wie kann man das recyceln? Sie als Recycling-Experte.
Ja, also da muss man mal aufpassen, wenn man von Recycling spricht, dann sprechen verschiedene Leute oft über ganz unterschiedliche Dinge. Ich darf das rein einmal sozusagen bei uns auf der Uni schon mal sagen, weil bei uns auf der Uni beschäftigen sich auch unterschiedliche Institute mit Forschungsarbeiten zum Batterierecycling, Lithium-Ionen-Batterierecycling. Ja? Und das darf ich jetzt ein bisschen vergleichen. Sehr aktiv ist beispielsweise meine Kollegen von der Nichteisenmetallurgie, die machen aber ganz was anderes, als wir zum Beispiel im Recycling machen. Ich bin eine Abfallverwertungstechnik und bei uns fängt das immer beim Produkt an. Das heißt, wenn ein Elektroauto zu Abfall geworden ist, also nicht mehr fährt und sozusagen verschrottet werden muss, ja, dann muss ja diese Batterie ausgebaut werden, ja, und dann muss man damit umgehen. Das heißt, man muss sich die Frage stellen, wie lagert man das? Wie entlädt man das, die Restenergie, die da noch drinnen ist? Wie demontiert man das in Teile, die dann auch sozusagen in eine mechanische Anlage hineingehen? Und dann geht es darum, wie schaffe ich dieses Ding aus Elektronik, verschiedensten Metallen, den Batterien, unter Hochspannung, Folienpakete, wie kann ich das dann in Rohstoffe, in sekundäre Rohstoffe transformieren. Ja? Und das ist die Aufgabe, die wir machen, ja, oder wir in den letzten fast 10 Jahren gemacht haben. Das heißt, wie kann man aus der Batterie, wie sie sozusagen im Elektroauto anfällt, wie kann man daraus Rohstoffe machen? Die Nichteisenmetallurgie geht einen Schritt weiter, ist dahinter, weil dann zum Beispiel das Aktivmaterial, das auf diesen Elektroden aufgebracht ist, das wir herunterbringen. Wir haben dann diese Metallkonzentrate und diese Metallkonzentrate müssen dann mit metallurgischen Methoden wirklich zu Rohstoffen, man wird wirklich zum Metall wieder gemacht werden. Ja? Und da gibt es verschiedenste Ansätze und Kollege Andrekovic, die Frau Gerhold und die Kollegen drüben beschäftigen sich zum Beispiel mit Hydrometallurgie, mit dem Auslaugen dieser Metalle und so weiter. Wir sind sozusagen die Abfallwirtschaft. Wir sammeln, wir lagern, wir demontieren und wir machen die mechanische Aufbereitung, damit wir aus den Batterien verwertbare Rohstoffe machen.
Sie haben das Wort mechanische Aufbereitung verwendet. Heißt es dann, dass man das wirklich alles aufschrauben muss? Also das geht nicht automatisiert, oder?
Ja, das Problem, das Sie haben, automatisiert könnte man schon was machen, aber da müsste ja jede Batterie gleich ausschauen. Mhm. Ja. Tatsache ist natürlich, dass aus ganz unterschiedlichen Zeiten, aus ganz unterschiedlichen Zustand Batterien von vielen, vielen verschiedenen Herstellern die Batterien zurückkommen. Die schauen alle unterschiedlich aus. Vielleicht darf ich den Prozess, den wir entwickelt haben, auf unserem Institut, vielleicht darf ich den ein bisschen beschreiben, damit man ein bisschen Gefühl bekommt. Muss ich noch was vorausschicken. Ich bin jetzt seit 2012 auf der Uni und ich habe 2010 in meiner Vortätigkeit in der privaten Abfallwirtschaft und Industrie mich begonnen, mit dem Thema Batterierecycling schon zu beschäftigen und habe da die ersten Forschungsprojekte begonnen. Und habe die dann sozusagen auf die Uni mitgenommen und hier dann weiter fortgeführt. Und zu diesem Zeitpunkt wusste man nichts. Es war so weit, wie ich mein erstes Elektroauto gekauft habe, das war ein Opel Ampera. Dann habe ich sozusagen bei Opel gesagt, ich möchte gern wissen, was mit der Batterie ist. Und die haben recherchiert, sogar in der Zentrale in Deutschland. Und keiner wusste zu diesem Zeitpunkt, was man mit der Batterie machen soll. Es war, das heißt, klassisches Future-Waste-Problem nennt man das. Die Produkte sind schon verkauft worden, aber man hatte keine Lösung. Man hat einfach nur vertraut, in den nächsten 10, 15 Jahren wird schon irgendwer was entwickeln. So, und dann auf der Uni haben wir also eine Arbeitsgruppe gebildet. Das haben bei mir, ich denke, bis zu 6, 7 Leute und noch andere Institute auch noch in diesen Forschungsprojekten gearbeitet. Und wir haben dann sozusagen Grundlagenarbeit gemacht, um überhaupt einmal zu verstehen, wie ist so eine Batterie aufgebaut, was kann man denn überhaupt machen. Wir haben die grundlegenden technischen Konzepte entwickelt und am Ende haben wir ein Aufbereitungsverfahren, ein Recyclingverfahren entwickelt. Das war so 2016 eigentlich fast fertig und das hat dann ermöglicht, dass der Hauptprojektpartner, das war die Firma Saubermacher, zu diesem Zeitpunkt den größten Batterierecycler Deutschlands gekauft hat, die Firma Redux. Und auf einem Standort der Firma Redux, nämlich in Bremerhaven, ist dann vor etwa 3 Jahren diese Fabrik, unser Verfahren, gebaut worden. Also eine Recyclingfabrik gebaut worden. Und ja, und das, was wir hier erforscht haben, ist dann wirklich umgesetzt worden. Und in dieser Recyclinganlage in Bremerhaven werden jetzt sozusagen Batterien zu Rohstoffen umgearbeitet. So, und jetzt komme ich zu diesem Verfahren. Der erste Schritt, Sie müssen das einmal, wenn Sie die Batterie bekommen, von den Standard müssen Sie einmal sich damit beschäftigen, wie Sie das überhaupt sicher lagern, wie Sie sicher damit umgehen. Aber wenn Sie das einmal haben, dann müssen Sie das einmal entladen. Sie können aber eine Batterie nicht vollständig entladen. Sie können es nur bis zu einem gewissen Maß entladen, aber so weit, damit Sie dann zumindest sicherheitlich kein großes Problem haben. Dann müssen Sie diese Batterie demontieren. In Module. Sie können nicht eine Batterie mit 200, 300 Kilogramm in ein Zerkleinerungsaggregat hineinschmeißen. Ja. So, und dann kommt das große Problem, das steht noch unter Spannung. Sie haben Lösungsmittel drinnen, diese Lösungsmittel sind giftig. Wenn Sie da irgendwie einen Kurzschluss zusammen, fängt Ihnen das zum Brennen an. Also es ist eine Riesenherausforderung. Und unser Verfahren geht so weit, dass man die Module in einer thermischen Behandlung, quasi einem pyrolytischen Verfahren ohne Sauerstoff behandelt, dann verbrennt der Elektrolyt und die Spannung ist weg, sicherheitlich ist es dann kein Problem mehr und diese ganz dünnen Schichten des Aktivmaterials, und da sind die wirklich interessanten Rohstoffe drin, nämlich Nickel, Kobalt, ja, die verspröden und plötzlich wird das thermisch vorbehandelte Material sicher und kann mit üblichen Methoden der mechanischen Aufbereitungstechnik aufbereitet werden. Und dann wird zerkleinert und gesiebt und windgesiebt und Metall abgeschieden und so weiter, sodass man aus diesem thermisch vorbehandelten Material zum Beispiel ein Kupferkonzentrat, ein Aluminiumkonzentrat und das Wertvollste, ein Pulver erzeugt, in dem mehrere Prozent an Kobalt und Nickel drinnen sind. Und das ist viel mehr, Kobalt und Nickel sind zwei sehr wertvolle Metalle, auch kritische Metalle, und da ist viel mehr drinnen als in unseren natürlichen Rohstoffen zum Beispiel. Ja, also das etwa 10-fache eines Erzes, das sie abbauen. Das ist unser Verfahren. Und ich bin ganz stolz drauf, weil es doch nicht so häufig ist, dass man mit einer Idee anfängt, dann eine ziemlich große Forschungsgruppe leitet, ein Verfahren entwickelt und dieses Verfahren dann auch in einer industriellen Anlage umgesetzt wird. Ja? Und da sind wir schon durchaus stolz drauf. Und meine Projektleiterin, das war die Frau Dr. Ahrenberger, die auch bei mir dissertiert hat und Projektleiterin für das Ganze war, ist dann auch zum Beispiel zum Saubermacher gewechselt und ist jetzt die Forschungsleiterin dort.
Sie haben auch von der Lagerung dieser Batterien gesprochen, dass das sehr wichtig ist. Ich meine, durch die Medien gehen ja oft auch diese Bilder, dass dann irgendwo wieder ein Brand entsteht oder so. Mhm. Hat das auch mit der Lagerung dort zu tun?
Ja, beim Lagern von Lithium-Ionen-Batterien muss man wahnsinnig aufpassen. Denn wenn es hier einen Kurzschluss gibt in der Batterie, ja, dann wird sehr viel Energie in kürzester Zeit umgesetzt. Und wenn da, da sind jetzt natürlich noch brennbare Dinge drinnen, wie der Elektrolyt, wie verschiedene andere Dinge, dann fängt das zu brennen an. Das Interessante ist nämlich, und das ist für die Feuerwehr sehr unangenehm, dass sich dieser Brand sozusagen den Sauerstoff, den er braucht fürs Brennen, selbst erzeugt. Ja, also es ist ganz, ganz schwer zu löschen und ist echt unangenehm. Gute Nachricht dabei ist, wir haben zum Beispiel auch Brandversuche gemacht, 2012, 2013, und da haben wir ganz bewusst Zellen und Module ausgelöst und geschaut, wie verhalten sich die zum Beispiel im geladenen oder nicht geladenen Zustand. Und wir haben diese Versuche dann einige Jahre später noch einmal wiederholt und sind draufgekommen, dass die Batterien viel, viel sicherer geworden sind. Wir haben also mit unseren Methoden sie schon fast nicht mehr zum Durchgehen, also zum Kurzschluss bringen können oder nur mit allen möglichen Tricks. Das heißt, die Batterien sind sicherer geworden. Man braucht jetzt also als Konsument oder Autofahrer jetzt nicht wirklich großartige Angst haben. Ja, es ist auch nicht so, dass eine Batterie explodiert, sondern so ein Brand entwickelt sich auch langsam. Es ist zwar schon sehr schwierig, den zu löschen, aber es ist jetzt auch nicht so viel gefährlicher als, ich sage jetzt einmal, mit einem Tank mit Benzin, den man hat. Auch das brennt ja bekanntermaßen sehr gut. Mit der Sicherheit haben wir dann auch noch Folgeprojekte gehabt. Unter anderem haben wir voriges Jahr eine Studie fertiggestellt für das österreichische Bundesministerium für Klimaschutz und haben uns hier damit beschäftigt, welche Risiken von Elektroautos ausgehen, die verunfallt sind, also Unfallautos. Man muss sich vorstellen, da ist dann vielleicht ein Frontalzusammenstoß, die Batterie ist deformiert, da weiß man dann nicht, welcher Zustand da ist. Und auch mit diesem Thema haben wir uns sehr intensiv beschäftigt, weil das durchaus noch ein noch nicht ganz gelöstes Problem ist.
Und wenn wir jetzt ein bisschen vielleicht schon in die Zukunft blicken, wie sehen Sie die Zukunft der Elektromobilität? Ich meine, jetzt war ja auch großes Thema mit diesen E-Fuels versus ja. Elektromobilität. Was ist da Ihre Meinung dazu?
Eine ganz interessante Entwicklung, die ich gesehen habe. Wir haben uns immer auch damit beschäftigt, in unseren Projekten zu prognostizieren, wie viele Batterien denn jetzt tatsächlich zurückkommen werden. Ja? Und ich muss Ihnen sagen, alle Prognosen, die wir gemacht haben, ja, die hängen natürlich davon ab, von der Anzahl der Elektroautos, die verkauft werden, alle Prognosen, die wir gemacht haben, waren zu niedrig. Und wenn man mit den Autoherstellern, den OEMs oder vielleicht auch mit Zulieferern, die wir auch in der Steiermark haben, redet, dann ist völlig klar, dass das Zeitalter der Elektromobilität begonnen hat. Das dauert natürlich ein Zeitl, bis das sozusagen sich umsetzt. Es wird wohl auch noch andere Antriebssysteme geben. Also ich glaube, es wird eine gewisse Vielfalt geben, aber das Zeitalter der Elektromobilität ist da. Und damit müssen wir uns auch damit beschäftigen, alle Autos, und da gilt das erste abfallwirtschaftliche Grundgesetz, und das lautet, jedes Produkt wird Abfall. Es ist nur eine Frage der Zeit. Auch ein Auto und auch ein Elektroauto wird Abfall. Auch das ist nur eine Frage der Zeit. Da kann man dann sagen, sind es 10 Jahre, sind es 12 Jahre, sind es 15 Jahre, aber am Ende wird es Abfall. Und da muss man sich überlegen, das heißt, die Verkaufsmengen legen fest, welche Abfallmenge zurückkommt, mit einer Zeitverzögerung. Und auch hier gibt es eine Studie, die wir gemeinsam mit anderen gemacht haben, auch für das BMK, das ist glaube ich schon 3 Jahre her, und das ist auch prognostiziert worden, die Abfallmenge, die anfällt, und wenn ich es richtig im Kopf habe, für 2040 ist für Österreich eine Batteriemenge aus der E-Mobility von etwa 120 bis 140.000 Tonnen pro Jahr zu rechnen. Momentan sind es nur ein paar hundert Tonnen. Also nichts in Wahrheit. Und das ist auch das große Problem der Recyclingverfahren, das ist auch das große Problem, warum es noch nicht viele Recyclinganlagen gibt. Ja, weil die Mengen einfach noch nicht da sind. Die Elektroautos fahren ja noch alle. Die Batterien, die jetzt zurückkommen, sind relativ wenige. Und es ist nicht die Frage, dass wir nicht wissen mit dem Recycling, wie das geht. Das ist ziemlich gelöst, das kann man alles noch verbessern, das mag wohl sein, aber vom Prinzip her gibt es es. Nur die großen industriellen Anlagen werden erst entstehen, weil die Mengen erst sich exponentiell entwickeln werden.
Und insofern glaube ich, dass die Elektromobilität gekommen ist, um zu bleiben.
Ja, so viele Alternativen gibt es ja nicht. Ne?
Ja. Ja, dann ist natürlich die Diskussion, ist das Elektroauto überhaupt gescheiter als ein Dings? Ja, da gibt es alle möglichen Berechnungsmethoden und Abschätzungen. Man macht da sogenannte LCAs, ja, Lifecycle Assessments, auch sowas machen wir am Institut. Aber da gibt es schon einiges an, ich sage jetzt mal, urbanen Mythen, die so verbreitet werden, die einfach nicht stimmen. Eines der Mythen habe ich, glaube ich, schon entkräften können, sozusagen, es gibt ja kein Recycling. Das stimmt nicht. Es gibt Recyclingverfahren. Es ist nur die industrielle Umsetzung momentan noch nicht so wichtig, weil die Mengen nicht da sind. Die zweite Frage ist, oder das zweite Mythos, der so oft gesagt wird, ist, dass uns die Rohstoffe dafür ausgehen, ja, dass es keine Rohstoffe dafür gäbe. Auch das ist nicht richtig. Natürlich ist der Bedarf an Lithium, der höher sein wird. Es gibt bestimmte kritische Elemente, kritische Metalle, die in Zukunft stärker nachgefragt werden. Aber dass sozusagen der Rohstoffmangel die Elektromobilität verhindern würde, ist einfach falsch. Und in der Umweltbewertung ist es so, dass die Rohstoffseite und die Recyclingseite jeweils nur Größenordnung so 10% der Umweltwirkung ausmachen. 80% der Umweltwirkung ist die Nutzungsphase. Und je länger ein Produkt verwendet wird, umso wichtiger ist sozusagen die Umweltwirkung in der Nutzungsphase. Und jetzt kommt noch was ganz interessant ist. Ein Elektroauto an sich kann sehr umweltfreundlich sein oder es kann auch sehr umweltschädlich sein. Es hängt davon ab, woher der Strom kommt. Es hängt nicht vom Elektro oder am wenigsten vom Elektroauto ab, sondern die Frage ist, wie wird der Strom erzeugt? Wenn wir ein Elektroauto zum Beispiel in Polen oder in China betreiben, wo sehr viel Strom oder der meiste Strom aus Kohle erzeugt wird, ja, ist die Bilanz, die Umweltbilanz, die CO2-Treibhausgas-Klimabilanz nicht besonders gut, um nicht zu sagen schlecht. Sie kann vielleicht sogar schlechter sein als von einem Normalverbrenner. Wenn wir aber den Strom aus Erneuerbaren produzieren, und das tun wir in Österreich, und jeder Elektroautofahrer muss sogar, damit er Förderungen bekommt, muss er ja einen Vertrag nachweisen, dass er erneuerbaren Strom hat. Ja? Dann ist ein Elektroauto mit Sicherheit sauberer und umweltgerechter als ein normaler Verbrenner.
Dann nehmen wir das als Schlussstatement.
Ja, gerne.
Und ich sage danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Gerne und danke und Glück auf.
Montanuniversität Leoben. Alles außergewöhnlich.